der eine oder andere wird jetzt denken, es fängt ja schon wieder mit Fotos an, jede Sendung mit Fotos. Aber es ist halt so, wenn man eine Fotoausstellung macht oder Ausstellungen und in die ersten Testprints einfliegen hier von dem, was vorhanden ist. Deshalb spreche ich von Faces. Mir geht es viel mehr um das Produkt, was nachher kommt, als jetzt hier die Werbetrommel zu rühren. Es ist wichtig, dass wir unseren Glauben gerade in der Zeit, wo es alles drunter und drüber geht, nicht verheimlichen, dass wir mit Menschen über Jesus sprechen. Hier habe ich, was sind das Fotos sind, das 2, 3, 4, 5 Testprints. Guck mal, Stefan. Stefan war schon zweimal zu Gast bei Superfromm. Stellt euch mal das Bild 5-mal so groß vor. Auf einem gescheiten Papier. Das ist ja wirklich nur ein bisschen Billigpapier. Stefan hat seine Frau verloren und ist verstorben. Und er stand dann von jetzt auf gleich, das ging wirklich innerhalb von 10 Tagen, war das so, stand er allein da mit seinen vier Kindern. Und da haben wir uns getroffen am Friedhof und haben ein Fotoshooting gemacht. Sehr eindrücklich, sowieso die ganzen Filme. Stefan hat mittlerweile seinen Film auch im Nachtcafé bei SWR, Michael Steinbrecher, erzählt. Es gucken viele Leute die Geschichten an von Superfromm, fragen nach, ob sie dann auch noch bei ihnen im Fernsehen auftreten können. Das muss natürlich immer der Gast an sich entscheiden. Stefan war schon bestimmt in 4 verschiedenen Sendungen, weil die Geschichte wirklich so zu Herzen geht. Stefan ist keiner, der auf die Tränendrüse drückt, sondern einfach erzählt, aber allein die Geschichte zu Herzen geht. Die nächste Geschichte, die jetzt kommt, ist auch zu Herzen gehen. Das ist von Monia. Monia, Mama von, jetzt sage ich mal 4 oder 5 Kindern, ich weiß es wirklich nicht ganz genau, wird plötzlich krank, findet sich im Krankenhaus wieder, Notarzt und alle möglichen, Herz. Und es sieht nicht gut aus. Sie erholt sich wieder, kommt dann in die Reha-Klinik für mehrere Wochen und beschließt dann, ihrem Leben eine ganz neue Richtung zu geben. Vorhin Nagelstudio, Mutter, Oma, Hausfrau. Dann Rettungssanitäterin. Warum? Weil jemand gesagt hat, du musst Menschen helfen. Eine wildfremde Frau. Alles Weitere kommt jetzt in dem Film.
Also ich bin auch sehr dankbar und habe auch auf dem Weg hierhin gebetet und habe gesagt, ja, ne, es geht um dich, nicht um mich.
Es geht auch schon um dich auch, ne?
Ja.
Weil ich habe ein Foto von dir gesehen. Da sahst du anders aus als jetzt.
Okay.
Du wartest ab. Das habe ich gesehen.
Ja.
Auf Instagram, dachte ich. Sieht cool aus.
Danke.
Und dann schriebst du zufällig mich an. Das war echt ganz toll, weil ich dachte, hey, das passt. Ich würde gerne deine Geschichte hören. Und du schriebst mir, ich bin 53 Jahre alt, Mama von 5 Enkelkindern, das kann man merken. Fünffache Mama, fünffache Oma und hatte 2016 ein Pflegefall. Mhm. Bevor wir hier uns um die Rettungssanitäterin Monia kümmern, würde erst mal hören, wie aus der Monia ein Pflegefall wurde, was da los war.
Das war nicht so schön.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, nee, also es ging eigentlich tatsächlich damit los. Es war eigentlich so eine Verkettung von mehreren Sachen, die auf einmal kamen. Ne? Das war so ein Zeitraum von Anfang Dezember 15 bis Rosenmontag 16. Ne? Und es fing eigentlich alles damit an, dass ich eine Zahnoperation hatte und ein Antibiotikum nehmen musste. Und das habe ich aus irgendeinem Grund wahrscheinlich nicht so wirklich vertragen. Ja, eine ganz normale Zahn, also ne, musste da so eine Wurzelbehandlung, den Zahn habe ich gezogen gekriegt, sowas. Und dann musste ich ein Antibiotikum nehmen, prophylaktisch. Und 6 Wochen später ging es mir nicht gut. Und da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass das mit dem Antibiotikum oder so noch zusammenhängen könnte. Ja. Ne? Naja, und dann habe ich tatsächlich kurz vor Weihnachten, also es ging mir immer schlechter. Immer schlechter, so. Und dann kam meine Tochter noch mit einem Norovirus nach Hause und dann hatte ich mir den auch noch eingefangen und hatte dann irgendwie mir noch eine Sehnenscheidenentzündung eingefangen und es war also wirklich so ein ganzer Batzen, der so aufeinander kam und ja, nach dem Norovirus, also ich habe während des Norovirus zweimal tatsächlich ohnmächtig im Badezimmer gelegen und mein Sohn hat mich gefunden, so, der zu dem Zeitpunkt Sanitäter war. Der war natürlich auch erstmal total geschockt, mich da so liegen zu sehen. Ne? Ja, und dann ging es mir so einigermaßen wieder besser. Ja, und dann bin ich einen Morgen wach geworden und habe so gemerkt, so irgendwas stimmt schon wieder nicht. Ich hatte schon wieder Bauchschmerzen und mir ging es überhaupt nicht gut. Und dann bin ich wieder umgekippt auf der Toilette. Und als ich dann zu mir kam, habe ich gemerkt, so mein Herz stolpert. Das war irgendwie ganz komisch und mir war schwindelig. Ich habe das alles in dem Moment gar nicht als so wild empfunden, weil als ich auf der Trage lag, habe ich gedacht, mir geht's ja schon wieder gut. Ne?
Die haben dich hier.
Ich lag erstmal beim Arzt. Ne? Ja, ja. Also das ging wirklich.
Ja, okay, komm.
Ne, ich kam bei der Ärztin rein, die legt mich dahin, macht ein EKG, die Helferin riss das erste Blatt ab und ging raus und dann hörte ich nur, ja, also wie jemand auf dem Flur sagte, ja, hol mal einen Krankenwagen, ja, mit Notarzt, wir haben hier einen Notfall. Und ich so, ach Mensch, jetzt ist da draußen jemand umgekippt. Shit, und ich kann jetzt hier erstmal warten, ich will doch nach Hause. Ne? Und dann kam die Ärztin rein und sagt zu mir, ja, gut, dass Sie gekommen sind. Sie haben ventrikuläre Tachykardien und ich so, Sie müssen ins Krankenhaus. Ich sag, ja gut, dann fährt mein Mann mich gleich, weil ich dachte, die sagt mir das jetzt nur schnell, weil sie sich um den anderen Patienten kümmern will. Ja, Pustekuchen, auf einmal stand das ganze Zimmer voll und Notarzt und Rettungsdienst und alles war da, ja. Und dann haben die mich mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht und dann habe ich gedacht, oh, ist vielleicht doch ein bisschen schlimmer, ne? Und naja, auf jeden Fall hat mein Herz dann zum Glück sich halt selber über Nacht reguliert. Ich musste also nicht defibrilliert werden, also nicht mit Schockern das Herz wieder in die richtige Reihe gebracht kriegen. Ja, und dann hat mir der Arzt halt gesagt, ja, das könnte halt irgendwann mal wiederkommen, aber piano, so, ja. Ja, dann kam ich freitags aus dem Krankenhaus nach Hause und auf einmal kriegte ich einen Puls von 190. Und ich denke so, Mist, Herzrasen. Und
190.
Mhm, von jetzt auf gleich, aus der Ruhe
aber gut
raus.
Hier.
Ja, dem spürt man sehr deutlich. Mhm. Ne? Ja, es war wieder das Herz. Ne? Und jetzt kommen wir halt, das war das Wochenende vor Rosenmontag, ja. Und dann habe ich montags, den war der Arzt dann halt auch wieder bei mir, wollte mich entlassen. Und als der Arzt aus dem Zimmer war, ging das bei mir wieder los. Mit Zittern, mein Bauch schmerzte, mir ging es auf einmal ganz schlecht, mein Puls ging wieder hoch, ja. So, und dann hat er gesagt, nee, also ich müsste doch noch da bleiben, ich müsste einen Herzkatheter kriegen und den sollte ich dann nächsten Tag bekommen. Und dann müssten sie halt gucken, was mit meinem Herzen nicht stimmen würde, dass das immer so komisch ticken würde. Mir ging es auf jeden Fall an dem Abend dann auch wieder deutlich schlechter, sodass auch abends nochmal ein Arzt gekommen ist, der mir dann auch nochmal was gegen Magenschmerzen gegeben hat. Und in der Nacht bin ich dann so zusammengebrochen, dass ich nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen und nicht mehr essen konnte.
Wie war die Diagnose denn letztendlich?
Es gab keine wirkliche Diagnose. Ja, und ich habe dann wirklich so nach einer Woche wieder angefangen, so langsam zu laufen mit dem Rollator. Und dann kam ein Arzt auf die Idee, ob ich in letzter Zeit ziemlich viel Stress gehabt hätte. Ja, und dann kriegte ich halt wieder so einen Anfall und dann kam er, hat mir ein Medikament gegeben und ja, es ging mir danach besser. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was es für ein Medikament war, weil mir war in dem eigentlich alles egal gerade. Und es stellte sich hinterher raus, dass es dann doch ein Medikament war zur Beruhigung, was auch sehr hochgradig abhängig macht. Als er mir es dann das zweite Mal geben wollte, habe ich gesagt, nein.
Ein Antidepressivum?
Nee, kein Antidepressivum, Beruhigungsmittel halt, ne? Und ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht, auf gar keinen Fall. Ja, es war klar, dass ich dann halt zu einer weiteren Behandlung, gerade was die Psyche anging, halt in eine Klinik soll. Und ja, das ging dann halt im Prinzip auch so weiter. Und ich bin dann über Umwege, es ist auch nochmal wieder eine etwas längere Geschichte, dann in der Hohen Mark gelandet, in Frankfurt. Und da war ich dann quasi bis zum Sommer.
Als die Reha in der Hohen Mark beendet war, ging es dir besser? Oder war dann eher so, dass du den Lebensmut gerade noch so über Wasser halten konntest?
Nee, also es ging mir tatsächlich besser. Ich habe tatsächlich in der Hohe Mark eine Begegnung gehabt, die für mich sehr wichtig war. Ich war früher in einem Internat von Diakonissen geleitet, in Velbert. Und meine alte Musiklehrerin, eine Diakonisse und eine andere Schwester, mit der ich engen Kontakt hatte, die arbeiteten jetzt in der Hohe Mark. Das war so mein Haltegriff da. Und es kam die alte Chorleiterin von dem Diakonissenmutterhaus zu Besuch für die beiden. Und ich habe eines Tages unter der Linde gesessen und habe gestrickt und ne, da kam dann diese Schwester vorbei. Mir fällt gerade ihr Name nicht ein. Und ich habe sie angesprochen und habe gesagt, Mensch, ich kenne sie, sie waren doch damals die Chorleiterin. Und sie so, ja, Mensch, ich habe gerade gebetet, dass Gott mir doch jemanden über den Weg schickt, mit dem ich mich nett unterhalten kann. Und haben sie nicht Lust, eine Runde mit mir spazieren zu gehen? Ich so, ja, klar, gerne. Dann fragte sie mich, warum ich da war, habe ich ihr das kurz erzählt. Und dann hat sie einen Moment so nachgedacht und wir haben uns dann auf eine Bank gesetzt, dann hat sie gesagt, ich soll Ihnen was sagen. Ich so, okay. Ja, sagt sie, Gott hat mir gerade gezeigt, dass das, was Sie hier durchmachen, wichtig für Sie ist, weil Sie einmal Menschen helfen sollen, die in einer ähnlichen Situation sind. Es hat einen Grund, warum Sie das alles durchmachen. Aber hüten Sie sich davor, schlecht über andere zu reden, dann werden Sie Ihre Gabe verlieren. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich so darüber nachdenke. Ja, genau.
Du gingst aber dann nach Hause und dachtest genau. So, jetzt fange ich irgendwie neu an, oder?
Ich habe tatsächlich neu starten müssen, ja, auch was mein Nagelstudio angeht, mit meinen Kunden und so weiter. Habe mich so, ne, was da anging, schon zurück ins Leben gekämpft. Es war nie so wirklich gut. Es ging mir körperlich nie so besonders gut. Ich habe immer wieder mit Durchfällen zu tun gehabt. Es war irgendwie immer sehr, sehr schwierig. Ja, kein Arzt konnte mir irgendwie helfen. Und von 2017 auf 2018 hatte ich nochmal einen Zusammenbruch.
Ich würde gerne auf den Part eingehen. Jetzt, wie kam es dazu, dass du dich in dieser Weise ins Leben zurückkämpftest über den Beruf Rettungssanitäter?
Ja, also ich habe mich quasi nicht über diesen Beruf zurückgekämpft. Und es war wirklich so, dass ich, also da, als ich diesen zweiten Zusammenbruch hatte, wirklich auch auf der Couch gelegen habe und gesagt habe, wenn das mein restliches Leben sein soll, dann möchte ich nicht mehr leben. Weil nur mit Schmerzen und so möchte ich nicht leben. Und dann kriege ich ja die Diagnose und von dem Tag an, mit der Nahrungsumstellung und so weiter, ging es mir deutlich besser. Und dann kam Corona. Und ich musste mein Nagelstudio schließen und mein Mann hatte einen schweren Arbeitsunfall, ist seitdem arbeitsunfähig. Also wir standen auf einmal da und kriegten nicht mehr wirklich ein Gehalt und gar nichts und jetzt musste ja irgendwas passieren. Und ich habe immer gebetet, dass Gott mir den richtigen Job zum richtigen Zeitpunkt schenkt. Und dann kam mein Sohn zu mir und meinte, hey Mama, wir suchen Leute im Impfzentrum.
Ja. Ja. Kann ich nachvollziehen.
So, und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin Hochrisikopatientin und ich Impfzentrum wäre ja ein bisschen schwierig. Ne? Und ich habe immer gebetet, den richtigen Job zum richtigen Zeitpunkt. Kurz und gut, ich bin im Impfzentrum gelandet als ehrenamtliche Helferin und habe nach ungefähr einem Monat eine Festanstellung in Vollzeit da bekommen. Und habe halt gemerkt, dass da so viel Leid auch ist bei den Menschen. Also es kamen ja ganz viele alte Menschen. Und dass halt eben ganz oft, die einfach auch gar nicht so wissen, was passiert jetzt hier mit mir und mir geht's doch sowieso schon so schlecht und jetzt kommt das noch. Und ich habe viel mich unterhalten, weil ich war für die Beobachtung oder hauptsächlich für die Beobachtung der Patienten nach der Impfung zuständig. Ich bin dann irgendwann tatsächlich von meinem Arbeitgeber versetzt worden ins Gesundheitsamt. Eigentlich sollte ich da nur ein paar Telefongespräche führen und bin dann aber auch da in ein Team gekommen, was sich um Pflegeheime kümmert. Also um die bei den Hygieneaufseherinnen. Das heißt, alles, was zum Thema Heime war, da war ich halt jetzt involviert. Und ich habe etliche Gespräche auch am Telefon führen müssen. Und dann kommt man natürlich auch schon mal auf Situationen.
Nur ist der Weg natürlich weit, vom Telefon bis in den Krankenwagen.
Ja, aber ganz so weit ist es tatsächlich gar nicht. Weil ich war ja zu dem Zeitpunkt schon ehrenamtlich halt eben auch in dem Bereich unterwegs. Ja, ich habe dann ja durch das Impfzentrum und so die ganzen Rettungssanitäter kennengelernt und bin dann tatsächlich ja auch beim DRK gelandet als ehrenamtliche Mitarbeiterin und als hauptamtliche Mitarbeiterin.
Die Hauptamtliche, die im Telefon sitzt.
Die dann erstmal am Telefon sitzt.
Und dann muss ja der Sprung kommen zu sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung.
Ja, und das kam
52, 53.
Genau, und das kam halt einfach, weil ich gemerkt habe, die Menschen, ich bin den Menschen so zugewandt und ich möchte gerne mit den Menschen sprechen und ihnen Mut machen und ihnen sagen, hey, ich bin Pflegefall gewesen und arbeite jetzt aber wieder. Man kann sich zurückkämpfen.
Ist das
und
aber dann, nicht illusorisch, Entschuldigung? Wenn man sich so ein bisschen auskennt jetzt mit schnell und Blaulicht und jetzt fahren wir dahin und die Monja springt aus dem Karren raus und zerrt irgendjemand ins Auto.
Habe ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht, ne? Sondern es war dann ja wirklich so, dass mein Vertrag auslief und ich dann überlegen musste, wie geht's weiter. Ja. Und dann bin ich beim Arbeitsamt gewesen und das Arbeitsamt hat mir dann tatsächlich den Vorschlag gemacht, ob ich nicht eine kaufmännische Ausbildung im Gesundheitswesen machen möchte. Ich sage, nee, ich muss an den Menschen ran und nicht im Büro sitzen. Und dann haben die mir angeboten, ja, Notfallsanitäter. Dann habe ich gesagt, gut, Notfallsanitäter.
Und wisst ihr, wie alt ich bin?
Genau, wisst ihr, wie alt ich bin? Das ist eine 3-jährige Ausbildung, beziehungsweise die muss ich über 5 Jahre machen wegen Gehalt, bis mich nimmt keiner mehr in dem Alter. Und bis ich fertig bin, gehe ich schon in Rente. Und dann habe ich gesagt, aber es gibt doch die abgespeckte Variante, den Rettungssanitäter. Dann hat sie gesagt, ja, ist kein Problem. Bildungsschein hier, bitte, machen Sie. Ja, und dann habe ich mich bei einer Schule beworben, die mir dann wiederum angeboten hat, ich könnte doch bei Ihnen im Büro arbeiten. Hatte ich dann auch erst überlegt, aber auch da hat Gott mir wieder gezeigt, auch da ich immer wieder, ne, den richtigen Job zum richtigen Zeitpunkt. Und da hat er auch immer wieder Türen zugemacht. Das war ganz interessant.
Dann saßest du in der Aula, ich sage das mal ganz hart, ja. Als Oma. Ja. Unter Enkeln, oder also unter Teenies und Ex-Teenies und kamst du blöd vor?
Es ist tatsächlich sogar so gewesen, dass ich noch einmal Oma wurde während der Ausbildung und ich dann morgens in die Schule gekommen und gesagt habe, Leute, hier, Flasche Sekt, ich bin heute Nacht Oma geworden. Ich kam mir eigentlich gar nicht blöd vor. Es war schon so, dass die natürlich alle jünger waren, aber ich selber habe ja immer mit jungen Leuten zu tun und ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst, weil man fühlt sich ja gar nicht so alt, wie man ist. Ja, das war halt einfach, ich war halt einfach da mit den jungen Leuten, ne? Und ich habe genauso meine Sachen gemacht wie die anderen auch, ne?
Hattest du Spaß dabei?
Ja, es hat mir Spaß gemacht.
Wie lange ging die Ausbildung?
3 Monate.
Ach, das ist ja gar nichts. Ja, das
ist wirklich gar nichts. Man kriegt alles eingetrichtert, ne?
Das ist ein cooles Bild auf Insta. Ein sehr cooles Bild auf Insta. Da schreibst du Wachenromantik.
Ja.
Das ist im September, das ist nachts.
Ja.
Das hat mich natürlich aus dem Grund angesprochen, weil ich natürlich auch als Ex-Polizist genau das kenne, ne? Dass du da sitzt und im Prinzip wartest, bis irgendwas losgeht.
Ja, genau.
Bist du on fire, wenn der Alarm kommt?
Also ich sag mal so, gerade am Anfang war ich natürlich immer sehr nervös und sehr aufgeregt, wenn ein Alarm kam.
Ich meine, on fire meine ich jetzt nicht aufgeregt, sondern ja.
Ja, doch. Also es kommt drauf an, was es ist. Ne? Wir haben ja doch sehr, sehr viele Sachen, wo wir halt einfach merken, also gerade gestern, ne? 2 Personen, die einen Katheterwechsel haben wollten und fußläufig waren. Also die sich eigentlich nur ein Taxi hätten rufen müssen.
Du redest vollem Rettungssanitäter-Slang.
Okay.
Fußläufig.
Also,
ich verstehe es. So ist es.
Katheter ist ja, denke ich, bekannt. Ne? Fußläufig heißt, dass die uns schon draußen aufs Auto zugelaufen gekommen sind. Also die waren ganz normal unter.
Vollen Katheter.
Nee, der Katheter war wohl verstopft.
Ach so.
Ne? Und sie hatten jetzt halt gesagt, ja, ich muss halt einen neuen Katheter haben, weil der ist verstopft.
Hast du ihn im Freien?
Nein, also das dürfen wir ja gar nicht, sondern wir müssen die dann ins Krankenhaus fahren. Ja, okay. Ne? Und das ist dann halt so, das sind so unnötige Fahrten, weil viele Menschen sich einfach heute nicht mehr zu helfen wissen. Ne? Ja. Oder wenn halt der 26-jährige junge Mann sich nachts 2-mal übergeben hat und dann den Rettungsdienst holt, weil er nicht weiß, was er machen soll. Und viele denken halt auch, wenn sie den Rettungsdienst, also die 112 anrufen, kommt sofort ein Arzt. Aber das ist ja nicht so.
Nein, da kommt der Rettungssanitäterin in deinem Fall. Mhm. Und sagen wir mal, wenn man eine 3-monatige Ausbildung hat, ich sage es mal vorsichtig, weiß man ja auch nicht so viel.
Nee.
Da geht es wirklich um erste Hilfe.
Ja, erweiterte Erste Hilfe, ja. Genau. Ne? Also es gibt ein paar Sachen, die wir natürlich machen dürfen.
Und da kommt, ne, die Erfahrung dazu, das ist ja logisch.
Das kommt, ne, auch dazu, ja. Also wir haben bei uns im Kreis tatsächlich so, dass wir halt auch die Freigabe für 2 Medikamente haben, die wir geben dürfen. Wir dürfen auch einen Zugang legen, eine Infusion geben. In bestimmten Situationen natürlich nur, nicht einfach so prophylaktisch. Ne?
Mhm. Wenn du jetzt so zurückdenkst, mhm, an die Schwester unter der Linde von früher, mhm, und überhaupt, und schaffst du es mit dem nicht über andere reden? Und gibt es ein oder andere himmlische Hinweis?
Also,
Monja.
Ja, also ich müsste natürlich lügen, wenn ich sagen würde, ich schaffe das immer. Mhm. Ne? Also das
nicht.
Aber es ist tatsächlich so, also wir hatten letztens mal eine Situation, wo eine Person bei uns gearbeitet hat, die mehr als schwierig war und wo ich mich dann auch mal auskotzen musste, mhm, und wo dann zufälligerweise auch genau dieser Kollege, der auf dem Foto ist, zu mir, zu Kollegen auch gesagt hat, also Monja redet ja nie über andere, aber hier hat sie was gesagt, es muss wirklich schlimm sein.
Ah, okay.
Ja, und sie ist auch dann gegangen worden, diese Person. Also das war schon sehr heftig.
Ist es nicht auch so, dass da eine besondere Kameradschaft herrscht unter euch Sanitätern?
Also ich sag mal so, wir können uns alle im Ernstfall auf jeden Fall aufeinander verlassen. Mhm. Ja, wir sind füreinander da. Auch in Situationen, wo wir halt psychisch sehr belastet werden.
Zum Beispiel? Ja. Was belastet dich? Welche Vorfälle?
Also Katastrophen? Mich belasten Vorfälle. Also wir fahren ja auch sehr viele psychisch erkrankte Personen. Ja, das ist manchmal nicht schön. Ja, wenn man dann halt auch junge Leute verwirrt, dreckig, mit verfilzten Haaren auffindet. Oder wenn man halt, ich hatte eine Situation, wo wir auch eine Frau wirklich mit 4 Polizisten aus der Wohnung ist sie gebracht worden. Die hat rumgeschrien wie ein kleines Kind und musste dann auch bei uns auf der Trage mehrfach fixiert werden. Mit Handschellen an den Händen, an den Füßen, an unsere Trage gegurtet. Da ging es wirklich auch um ihre Eigengefährdung und Fremdgefährdung. Und die hat einen Moment vor mir gestanden und hat mir ganz tief in die Augen geguckt. Und da habe ich in ihren Augen ganz, ganz, ganz viel Schmerz und Leid und Trauer und Wut gesehen. Und das sind so Dinge, die mir sehr nahe kommen.
Was machst du dann mit, also ich meine jetzt auch von deinem Glauben her, wie gehst du damit um?
Ich kann eigentlich in solchen Situationen wirklich nur abgeben und beten. Ich habe zum Glück von Gott die Befähigung bekommen, dass mir die Dinge nicht über die Bettdecke laufen. Also ich weiß oft abends nicht mehr, was ich tagsüber alles gemacht habe. Ja. Und ich kann halt wirklich nur für beten. Und wenn es wirklich ganz schlimm ist, eine ganz schlimme Situation ist, dann ist es wichtig, mit Kollegen zu sprechen, drüber zu reden, sich darüber auszutauschen und auch ja, wir haben halt auch so eine psychosoziale Notfallversorgung, sodass wir halt
auch für euch,
oder? Auch für uns, genau, sodass wir also auch die Leitstelle anrufen können und sagen können, hey, hier ist jetzt gerade was gewesen. Also wir hatten auch schon eine Reanimation für ein 4-jähriges Kind, was im Schwimmbad ertrunken ist. Ja, solche Sachen belasten natürlich ungemein. Ne? Ja, die gelangen. Das Kind ist tatsächlich 3 Tage später schon von Intensiv direkt entlassen worden. Ja. Aber wir haben natürlich auch die Situation, wo es nicht gelingt. Ne? So, und das ist dann schon was, wo man halt wirklich auch aufarbeiten muss und reden muss.
Mona, du bist 8 Jahre, also im 8. Jahr jetzt, Sanitäterin.
Nee, ich bin Sanitäterin tatsächlich erst im 1. Jahr. Also 1 Jahr habe ich rum.
Ach.
Mhm.
Okay. 2016 warst du Pflegefall.
Mhm.
Dann war Hohe Mark und so weiter. Und dann kam die Sache mit
Corona, Gesundheitsamt.
Corona.
Ich habe mit 52 die Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht und habe letztes Jahr im Januar dann direkt durchgestartet.
Monja, du bist jetzt seit einem Jahr Rettungs. Wir sagen jetzt keinem, dass wir das rausgestellen haben, weil ich mich blamiert habe mit 8 Jahren. Du bist seit, guck mal bitte, Maja, wenn du gut aufpasst, gell? Seit einem Jahr. Hast du es bereut?
Nicht einen Tag.
Man könnte ja sagen, das ist so eine gewisse Vorzeigefrau. Die geht mit 52, geht die nochmal durchstarten. Wo andere langsam dran denken, die Partyakten von der Rentenanstalt durchzulesen, wenn der Vorruhestand möglich ist. Ne? Welches Verhältnis hast du zu Gott, der das ja offensichtlich eingestellt hat?
Ja, wie gesagt, ne, ich habe immer gebetet, den richtigen Job zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Und was ich jetzt tatsächlich eben auch erleben darf, ist, dass genau das, was die Schwester damals gesagt hat, ne, ich soll anderen helfen, wenn wir Oma Brömmelkamp abholen und ich ihr die Hand halten darf und sie niemanden hat, der mit ihr reden kann und ich rede mit ihr, nur ein paar Worte, dann gibt mir das schon viel und ihr gibt es viel. Wenn ich dann sehe, wie halt in den Pflegeheimen und Krankenhäusern oft gerade mit unseren alten Menschen umgegangen wird, so würdelos tatsächlich, dann weiß ich, ich bin da richtig. Und wenn ich dann zu einer Patientin komme oder einem Patienten komme in meinem Alter, weiß ich, dass ich werde dann oft gefragt, so, aber ja, aber sie sind doch genauso alt wie ich. Dann habe ich gesagt, ja, und ich kann mich reinversetzen in ihre Situation, weil ich habe das auch durchgemacht. Und ich mache ihnen Mut, nicht aufgeben.
Okay.
Mach weiter und es gibt eine Chance.
Sag mal, egal wie alt der Mensch ist, ne? Mhm. Ich lag auch schon im Krankenwagen. Da bist du ja froh, wenn einer kommt und sagt, hey, komm.
Genau.
Weil du bist ja völlig am Ende. Ne? Das ist ja egal, wie alt du bist. Das ist, selbst der mit der größten Klappe ist dankbar, wenn einer da ist und hält die Hand.
Es gibt auch die über alles was zu meckern haben. Es ist zu kalt, es ist zu warm im Wagen, die Decke ist zu dünn, die Decke ist zu dick, meine Nase passt nicht, der Fahrer fährt blöd, der schaukelt zu viel oder. Also die gibt's natürlich auch.
Martinshorn ist zu laut.
Auch das tatsächlich, nein. Ja. Also gestern hatten wir gerade eine Situation, wir sind als, jetzt sage ich es wieder, First Responder, also zu einem Fußballplatz geschickt worden als erste Besatzung, weil der Krankenwagen und der Notarzt noch zu weit weg war, also der Rettungswagen, so muss ich ja sagen, und wir als Krankenwagen in der Nähe waren und da hatte sich dann halt ein Spieler verletzt und wir sind da hingekommen und das Erste, was ich also mitkriegte, war, dass die Zuschauer im Hintergrund dann meinten, ja toll, jetzt haben die mich zugeparkt, wie soll ich denn hier gleich rauskommen? Das Spiel, das ging weiter. Dann flog ein Ball gegen das Blaulicht von dem Notarztfahrzeug und hinter uns hat sich irgendein Spieler so fürchterlich aufgeregt über irgendetwas und Bälle durch die Gegend geschossen, dass wir bald noch die Bälle an den Kopf gekriegt hätten. So, also das sind so Situationen, die haben wir auch ständig. Ne?
Und da ist ein Dämon ja drin mit ihrem Glauben. Mhm. Wer ist Gott für dich?
Mein Papa, mein Beschützer, mein Versorger und jemand, der mich wahnsinnig lieb hat.
Ich danke dir. Und ich wünsche, dass du Gott erlebst und dass du auch im Krankenwagen nicht nur Leuten die Hände drücken kannst, sondern dass du allein dass du zum Engel wirst.
Oh, danke.
Ja, und die das so richtig spüren, dass da jemand da ist, dass der Himmel offen ist. Das wünsche ich dir.
Danke.
Ich habe noch 4 Popelfragen. Mhm. Frau Doktor. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Und wenn ja, welches?
Ja, also ich lese eigentlich Bücher, die ich mir bewusst kaufe, fast immer zwei, dreimal tatsächlich. Ich liebe eigentlich, wie heißen die Bücher? So Autobiografien oder Geschichten, die eine...
Ich muss noch mal kurz einen Werbeblock einführen. Das kriegst du gleich nachher.
Oh, schön. Ja, das steht nämlich auch auf meiner Liste tatsächlich. Guck mal.
Der hierher kommt, der kriegt es.
Ja, supi. Ich lese das tatsächlich sehr, sehr gerne. Aber es gibt einen Autor, den ich besonders liebe. Das ist Max Lucado. Und von dem liebe ich tatsächlich die Bücher von Punchinello. Die habe ich mehrfach gelesen. Ich habe auch tatsächlich eins mitgebracht und du siehst, das ist schon ziemlich verranzt. Das Buch, das lese ich auch heute noch mit meinen Enkelkindern, das habe ich meinen Kindern vorgelesen und das ist mir halt einfach wichtig, jedem zu sagen, wie einmalig er ist und dass es egal ist, was andere von ihm halten. Und deshalb ist das ein Buch, was ich halt ständig in den Fingern habe.
Zweite Frage. Das war kurz mal, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor einem Jahr?
Wovor kann ich ja?
Seit du auf dem Bock sitzt.
Seit ich auf dem Bock sitze, ja. Ich kann leichter Nein sagen bei Dingen, die mir gegen den Strich gehen. Also ich kann leichter sagen, hier ist jetzt mal gut. Ich kann auch, auch Patienten gegenüber leichter mal sagen, stopp.
Grenze.
Und jetzt machen wir. Ja.
Dritte Frage. Das ist immer interessant. Die hängen eng miteinander zusammen, aber sie sind auch ein Impuls, auch für mich. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du angeeignet hast, haben in dem einen Jahr, so wenig, dein Leben verbessert?
Also ich kann tatsächlich nicht sagen, nur in diesem einen Jahr, sondern was mein Leben tatsächlich deutlich verbessert hat, das ist halt eben gerade natürlich meine Ernährungsumstellung, die mir ganz viel neue Lebenskraft gegeben hat. Und ich kann jetzt heute leichter, nicht immer, aber leichter Nein sagen zu Lebensmitteln, die mir nicht gut tun. Und ich kann auch da dann leichter Grenzen ziehen, wenn halt mir Menschen in meinem Umfeld sagen, ja, jetzt stell dich nicht so an, jetzt iss doch mal oder jetzt mach doch
jetzt
mal.
Jetzt iss doch mal die Currywurst, weiß-rot.
Genau, die ich beispielsweise überhaupt gar nicht darf.
Ja, deshalb sage ich, dachte ich mir. Und das für jemanden aus dem Ruhrpott. Ganz schrecklich.
Es ist, ja, es kam letztens ein Kollege, sagt, oh, wir haben gerade bei der Feuerwehr Nackensteak gegessen. Ich so, ja, würde ich auch gerne mal wieder.
Nächstes Thema. Letzte Frage, ja. Plakat. Mhm. Was kommt drauf?
Ja, auch da habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe mir da auch einen Zettel gemacht, damit ich es genau so, wie ich es halt noch drauf haben wollen würde. Ich denke so, hey du, ja, genau du. Du bist wertvoll, gewollt und wunderschön. Ich liebe dich, Gott, dein Papa.
Dann darf unsere weltbeste Grafikerin aller Zeiten das so umsetzen.
Schön.
Vielen Dank, Monja.
Und danke für die Einladung.
Herz erweitern. Es ist doch echt genial, oder? Welche Leute wir hier bei Superfrom haben, euch hier meldet und kommt und zum Teil hunderte von Kilometern fährt. In wenigen Tagen haben wir das Shooting und da kommen die Leute über 3 Stunden angefahren für 15 Minuten. Das ist unglaublich. Ohne euch, einfach ohne euch, ohne Stefan und wie sie alle heißen, Monja, würde es das nicht geben. Und ich danke euch sehr. In 2 Wochen kommt der nächste Film und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.